Herzlich willkommen zur zweiten Episode des One Step Further Podcast mit Joel
und Alex.
Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Natural Bodybuilding.
Ja, fangen wir entspannt an. Was gab es bei dir heute zum Frühstück?
Bei mir gab es heute zum Frühstück 4 Scheiben Toast, körniger Frischkäse, ein bisschen Gurke, ein bisschen Paprika und ich mache mir ganz gerne auf meinen Frischkäse ein bisschen Honig. Und bei dir so?
Also ungefähr dein Standardfrühstück momentan, oder?
Ja, so ziemlich, ja. Manchmal trinke ich noch einen Saft dabei, aber heute mal ohne Saft.
Kohlenhydrate sparen.
Genau.
Bei mir, Bodybuilding untypisch, normales Brot, böses Brot und Serrano-Schinken. Nein, ein Brot ist natürlich nichts verkehrt, es wird nur oftmals ja so ein bisschen immer noch gedacht, Bodybuilder essen einfach immer nur das Gleiche, entweder Toast mit Eiern oder Haferflocken. Und Brot wird gerne mal verteufelt, warum auch immer. Aber grundsätzlich, solange du das gut verträgst, ist es einfach nur eine Kohlenhydratquelle wie jede andere auch. Und dann auch heute Morgen als theoretisches Pre-Workout war es eine gute Kombination. Ein paar Kohlenhydrate, ein bisschen Protein und Fett durch den Schinken und vor allem durch Schinken auch sehr viel Salz, was vor dem Training sehr gut ist für die Durchblutung.
Alles klar, nicht schlecht. Dann, Alex, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen die Rahmenbedingungen von deinem Bodybuilding-Wettkampf. Wann war der? Wie alt warst du? Und so weiter.
Wie alt ich war? Da muss ich tatsächlich überlegen. Also es war 2022, also war ich 25.
Boah.
Nagel mich jetzt nicht fest, vielleicht noch ein Jahr älter oder weniger. Tatsächlich bin ich in einem Alter mit Ende 20, wo ich schon gar nicht mehr direkt aus der Pistole geschossen antworten kann, wie alt ich bin, sondern kurz überlegen muss.
Bist auf jeden Fall ein altes Wesen schon.
Ja, ja, sehr alt. Ja, also 2022 war die Diät für den Wettkampf. Theoretisch hat das Ganze ja schon ein Jahr vorher begonnen. Also ich habe mit dem Gedanken gespielt, mal einen Wettkampf zu machen. Habe mir dann entsprechend ja auch einen Coach gesucht. Und wie das halt oftmals so ist, wie ich es mittlerweile auch machen würde, lernt der Coach dich auch erstmal kennen. Denn du fängst nicht an und bereitest jemanden vor, wenn du gar nicht weißt,
macht ja gar keinen
was
Sinn.
Ist der, wie
ja.
Trainiert der, passt das alles, egal wie gut die Ausgangslage ist. So, und dann haben wir tatsächlich ja erstmal noch ein gutes Jahr oder anderthalb Jahre eine Aufbauphase gemacht, auch mit der einen oder anderen kurzen Zwischendiät mal als Vorbereitung, sodass die Rahmenbedingungen gepasst haben, was Training angeht und Ernährung angeht und dann ging es halt eben für die Herbstsaison 2022 Anfang des Jahres in die Diät. Also Februar war dann der Startschuss, also eine sehr lange Diät.
Okay, kannst du mal kurz sagen, wie schwer warst du zu Beginn deiner Diät? Würde mich jetzt persönlich einfach mal interessieren, weil mir momentan hast du ja so ungefähr 92 Kilo.
Ja, genau.
Und damals?
Damals war ich Höchstgewicht im Aufbau so bei 87 Kilo. Ja, ich meine 86, 87 Kilo war so Spitze.
Also doch noch ein bisschen leichter als jetzt. Ne?
Ja, hat sich jetzt in 2 Jahren doch Gott sei Dank noch mal ein bisschen was getan. Und ich würde Gott sei Dank sagen, nicht nur Fett, sondern tatsächlich ist auch wieder ein bisschen was an Muskelmasse dazugekommen. Ja, und am Ende von der Diät war ich im Tiefstgewicht bei 68 Kilo.
Boah, das also war dann Wettkampf fertig für auf die Bühne,
ja, ja.
68 Kilo.
Angestrebt war definitiv unter 70 Kilo, weil du wirst bei so einem Bodybuilding-Wettkampf, natürlich je nachdem, in welchen Klassen man startet, aber vereinfacht gesagt, du wirst in Gewichtsklassen eingeteilt. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, war das bei mir so, dass es nur die Klasse bis 80 Kilo gab, also wenn ich über 70 gehabt hätte oder halt eben, wenn ich unter 70 bin, bis 70. Und natürlich versucht man dann,
in die Niete zu kommen.
Dass ich noch gerade so irgendwie ins Limit komme bis 70 Kilo, damit ich da als einer der
größeren dazugehöre, ja.
Massivsten stehe, auch wenn das natürlich wenig Gewicht ist, als dann irgendwo mit 71 Kilo zu stehen und da stehen Leute neben mir, die 79, 80 Kilo wiegen.
Mhm.
Vielleicht war es aber auch bis 75, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Wettkampf und je nach Klasse.
Okay, und du hast an einem nicht getesteten Verband teilgenommen, quasi als wirklich naturaler Bodybuilder.
Ja, aber als getestet dann.
Als getestet natürlich,
Genau,
sorry.
also
Ja.
für die, die sich da gar nicht mit der Thematik auskennen, man unterscheidet da zwischen getesteten und ungetesteten Verbänden. Das heißt, ungetestet heißt natürlich nicht, dass dort Substanzen erlaubt sind, aber es wird einfach nicht kontrolliert. Und dementsprechend ist es sehr wahrscheinlich, dass dort die Leute stehen, die auch andere Mittelchen nehmen, die also enhanced sind und ja, das, was viele so als klassische Bodybuilder direkt vor Augen haben, so richtig massive Kerle, während bei getesteten Verbänden auch nicht unbedingt jeder natural steht. Aber es werden zumindest stichprobenartig Tests gemacht und wenn du Mitglied im Naturalverband bist und du hast vielleicht eine herausragende Optik, dann kann das halt eben auch mal vorkommen, dass irgendwann unterm Jahr jemand bei dir an der Tür klingelt und sagt, jo, heute würden wir mal gerne bei dir einen Test machen. Die
Ach,
kommen wirklich.
tatsächlich, die kommen zu dir nach Hause
Die kommen
und.
zu dir nach Hause, aber da generell das Thema Bodybuilding ja klein ist, verhältnismäßig zu anderen Sportarten, und dann halt eben gerade auch so Naturalverbände nochmal einen Ticken kleiner sind, kommt das natürlich nicht so häufig vor und dann natürlich auch primär, wie eben schon gesagt, bei den Leuten, wo man es rein optisch schon anzweifeln würde.
Ja.
Also, ich sag mal, jemand, der wie ich damals so mit 70 Kilo da rumgehampelt ist, der zwar gut in Form war, aber halt auch nicht mehr so massiv aussah, da wäre vermutlich niemand bei mir vor der Tür
Ja,
aufgekreuzt und hätte gefragt, lass das mal bitte überprüfen.
also im Prinzip nur bei den Personen, bei denen auch Verdacht besteht, ne?
Genau,
Du hast da
ja.
halt einfach in dem Moment nicht dazu gehört. Jetzt hast du gesagt, du hast während deiner Diät circa 20 Kilo abgenommen. Wie hat sich das, diese Abnahme von dem Gewicht auf deinen Alltag widergespiegelt? Hast du da Unterschiede gemerkt? Dein Energielevel, wie hast du dich gefühlt?
Energielevel habe ich gerade am Ende deutlich gespürt. Also man muss sagen, gerade so im Natural-Bodybuilding-Bereich, wie wir jetzt eben schon gehört haben, von Februar angefangen bis erster Wettkampf war, meine ich, im Ende Oktober, Anfang November, also schon ein gutes Dreivierteljahr, zieht sich sehr, sehr lange. Während da die andere Gruppe mit ihren Mittelchen oftmals nur 3 Monate Diät macht, weil sie halt eben durch ihre Substanzen dieses Thema mit dem Muskelverlust gar nicht so im Auge haben müssen, was halt bei Naturalathleten eher ein Fall ist. Und man deshalb versucht, diese Abnehmrate sehr gering zu halten und auch öfter mal 1, 2 Wochen Pause in der Diät einbaut, wo das Gewicht einfach gleich bleibt und man dem Körper nochmal ein bisschen Ruhe gibt. War das gerade bei mir dann also am Anfang sehr entspannt. Also die ersten 3, 4 Monate hat man, was so typische Diäterscheinungen angeht, wenig gemerkt, weil ich immer noch genug essen konnte, auch wenn es im Vergleich zu vorher weniger war. Aber man muss auch sagen, eine optimale Aufbauphase vor so einem Wettkampf sieht halt eben auch so aus, dass man wirklich ans Limit geht und schaut, wie hoch man mit den Kalorien gehen kann, sodass du dann vielleicht oder im besten Fall da stehst und sagst, boah, mir fällt das schwer, das alles zu essen. Ich bin jetzt auch froh, wenn ihr Diät startet und dann musst du nur ein Stück weit runtergehen, damit optisch schon was passiert. Das halt eben über einen langen Zeitraum und das war sehr entspannt. Aber irgendwann wurde es natürlich immer ein bisschen schwerer,
Also je
weil
näher du an deinen Wettkampf rankamst, von der
genau,
Zeit her wurde es natürlich anstrengender.
weil klar ist natürlich, du musst Anpassungen machen. Je weniger du wiegst, desto weniger verbrauchst du auch. Und also musst du natürlich dann zwangsläufig irgendwo hingehen und schauen, verbrauchst du noch mal etwas mehr? Also schraubst du das Thema mit Training, wie zum Beispiel Cardio, noch mal nach oben oder Schritte. Kannst du da noch ein bisschen mehr machen im Schnitt? Oder passt du das Ganze halt eben über die Ernährung an? Und natürlich jemand, der das nicht Vollzeit Bodybuilding-mäßig macht, sondern auch eben noch arbeiten geht und ein Stück weit so ein bisschen was an Freizeit hat, wobei das schon am Ende auch gelitten hat. Da fallen halt viele Stunden am Tag ja schon rein für die Arbeit weg. Und wenn du dann eine Arbeit hast, wie ich damals, wo du halt sehr viel am Schreibtisch sitzt und selbst wenn du es versuchst, nicht wirklich viel Bewegung reinbekommst,
Ja.
dann wird das mit einer Schrittvorgabe schon sehr eng. Dann noch Cardio dazu, was dich auch wieder Zeit kostet. Und dann musst du natürlich irgendwo mit den Kalorien am Ende runtergehen. Und das geht halt schon so weit, auch unterschiedlich von Körper zu Körper und von Gewicht zu Gewicht, dass du am Ende halt wirklich sehr, sehr wenig isst und dann natürlich schon auch sehr genau timen musst, wann isst du was, damit du irgendwie doch noch ein bisschen Energie hast, gerade im Training, das, was ja im besten Fall bis zum Ende nicht leiden sollte, sondern dass du da dich immer noch verausgaben kannst. Und dann sind so ganz normale Sachen wie spazieren gehen schon sehr, sehr anstrengend, sodass du dir wirklich bei jedem Schritt denkst, boah, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will einfach, ich will zurück. Und das war dann halt eben auch am Ende so, dass wenn diese Parameter abgehakt waren, du dein Training gemacht hast, dein Cardio gemacht hast und deine Schritte erfüllt hast, dann gab es keine Bewegung mehr. Dann war Ende.
Ja, okay, verstehe ich. Gib uns mal eine kurze Probe. Wie groß sind diese Gewichtsschwankungen? Nicht die Gewichtsschwankungen, die Kalorienschwankungen. Womit hast du angefangen in der Aufbauphase und wo warst du dann letztendlich am Ende deiner Diät von den Kalorien am Tag?
Da muss ich tatsächlich ein bisschen nachdenken. Also ich glaube, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, dass ich knapp über 3000 Kalorien im Aufbau war. Wobei man da halt eben auch sagen muss, auch etwas, was sehr, sehr individuell ist.
Ja.
Es gibt Personen, die gehen oder müssen im Aufbau sehr hoch gehen mit den Kalorien. Das sind aber dann im Umkehrschluss meistens auch die, bei denen du in der Diät sehr schnell und sehr weit runtergehen musst. Und dann gibt es im Fall die Körpertypen wie bei mir, wo du im Aufbau eigentlich gar nicht so hoch gehen musst und dafür halt eben gerade am Anfang sehr wenig nach unten gehen musst, damit sich was tut. Am Ende, klar, musst du trotzdem weit runtergehen. Aber ja, die Schwankungen waren nicht so riesig. Also 3200 klingt, glaube ich, für viele Leute, die den Sport machen, sehr, sehr wenig. Ist
Ja.
jetzt nicht so, als ob ich mir da jeden Tag alles reinzwängen kann und immer noch denken muss, boah, hoffentlich nehme ich nicht ab, sondern das war auch im Aufbau ziemlich kontrolliert, was mir aber nicht schwer gefallen ist. Und ging dann am Ende in der Diät, glaube ich, bis zu 1400 Kalorien nur noch.
Okay, boah, das ist schon heftig.
Ja,
Ist schon
sehr
sehr, sehr
wenig.
wenig. Jetzt mal für mich, nice to know. Du hattest mir mal erzählt, dass du in deiner Jugend eher übergewichtig warst, also eher schon ein schwererer Typ. Wie hat sich das Ganze auf deine Diät im Bodybuilding widergespiegelt? Wir hatten mal drüber gesprochen, dass man dann in diesem Bereich grundsätzlich immer Nachteile hat, wenn man in der Jugend ein bisschen übergewichtig war. Hast du da Unterschiede gemerkt oder wo war da der Haken für dich?
Ja, du hast halt eben, wenn du in der Jugend sehr übergewichtig warst, meistens dein Leben lang Probleme, was so den Hormonhaushalt angeht.
Genau,
Also
ja.
du wirst immer den Fall haben, dass du schneller Fett ansetzt als andere. Zum einen, ganz logisch, weil Fettzellen verschwinden nicht.
Ja.
Die bleiben immer, wenn du abnimmst und irgendwann wirklich kein Fett mehr hast, also wirklich knochentrocken bist, dass man nur noch Muskulatur sieht und man die Haut ziehen kann, dann sind diese Zellen immer noch da. Die sind halt nur leer. Das heißt, wenn aber ein Überschuss kommt, werden die natürlich auch schneller wieder gefüllt, während jemand, der eben noch nicht diese Fettzellen hat, da muss der Körper extra nochmal Energie aufwenden, wenn er wirklich zu viel essen sollte, um diese Zellen herzustellen. Das heißt also, im Aufbau muss man sich dran gewöhnen, entweder ist sehr, sehr penibel und langsam zu machen, riskiert dafür dann halt vielleicht ein bisschen Fortschritt, was Muskelaufbau angeht, oder kommt halt mit dem Gedanken klar, dass man im Hinblick auf so eine Wettkampfdiät vielleicht auch dann mal am Ende vom Aufbau nicht mehr die beste Figur hat, sondern halt eben, gerade bei mir ist es immer so die Problemstelle an der Hüfte, da schon ein bisschen Fettpölsterchen hat, die vielleicht jetzt optisch nicht so schön aussehen, sage ich immer, während andere vielleicht nach vorne so diesen Bauch haben. Der aber irgendwie nicht so dramatisch ist, sieht es halt bei mir gerade, weil du so immer dieses Verhältnis vergleichst, Schulter, Hüfte, etwas unschöner aus. Das ist das eine. Und zum anderen beim Abnehmen auch in diesem Zusammenhang mit einem Hormonhaushalt, mit Östrogen, Testosteron, musst du halt eben erstmal an diesen Punkt kommen, dass du ein Stück weit dieses Körperfett verlierst, damit dein Östrogenspiegel niedriger wird, Testosteron etwas mehr funktionieren kann und dann geht die Diät aber auch ein bisschen schneller. Ja.
Okay. Hattest du nach deiner Diät Probleme?
Inwiefern?
Also vom Hormonhaushalt her. Hattest du das Gefühl, dein Testosteronhaushalt hat nicht mehr
Ach
richtig
so.
funktioniert, oder?
Verstehe. Ja, definitiv. Ist auch so ein Thema, was im Natural Bodybuilding-Bereich sehr, sehr häufig passiert. Dadurch, dass du so eine extreme Diät machst, wo du wirklich fast kein Körperfett mehr hast. Und das ja auch über so einen langen Zeitraum hast, ist es bei fast jedem, den ich kenne, so, dass du am Ende kaum noch Testosteron im Körper hast. Das heißt, du bist antriebslos, du bist müde, du bist leichter gereizt, du hast keine Libido mehr. Und dass das wieder anfängt, dass dein Körper wieder anfängt, Testosteron zu produzieren, ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei den einen fängt das relativ schnell wieder an, wenn du einfach wieder ein bisschen höher gehst mit den Kalorien,
Ja.
dir Nahrung zuführst und dem Körper auch mal Ruhe gibst. Bei vielen ist es aber tatsächlich so, dass das sehr lange dauern kann. Also bis so ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, bis da überhaupt mal wieder was passiert. Und bei mir war das tatsächlich auch sehr, sehr lange. Also ich habe es, diese Diäterscheinungen, dass ich müde war und solche Sachen, bestimmt noch ein halbes Jahr danach gemerkt und habe dann tatsächlich auch mal über ein Blutbild nochmal vieles messen lassen, unter anderem halt auch Testosteron und war da schon sehr, sehr am unteren Level. Also
Okay.
auch jetzt keine genauen Zahlen, aber ich glaube, in Deutschland geht das so von 2 bis 8 der Wert für Testosteron und ich war so bei 3.
Okay, aber da warst du vom Körperfettanteil schon wieder bei
Da war ich schon wieder
Normalbereich.
höher, ja.
Okay.
Ja, das ging, ist auch schnell gestiegen.
Okay. Wie schnell ist dein Körperfettanteil nach der Diät wieder gestiegen?
Oh, viel zu schnell. Also war eigentlich so ein Punkt, wo ich im Vorfeld gedacht habe, wird mir nicht passieren, weil auch das ist was, das hörst du von jedem, weil so Thema Wettkampf-Bodybuilding machst du nicht einfach mal von jetzt auf gleich, sondern beschäftigst dich jahrelang damit. Du hörst viele Leute über Podcasts, über Videos, die das machen, sammelst viele Informationen, habe auch sehr auch Bücher da gelesen, um mich da ein bisschen reinzufuchsen, gerade weil ich auch die Zeit hatte, mit dem Cardio viel zu lesen. Und war eigentlich auf alles vorbereitet und denkst dann, ja, okay, ich weiß, nach so einer Diät ist nicht von heute auf morgen Schluss, sondern das wird sich bestimmt nochmal 3, 4 Monate wie eine Diät ziehen, wo du halt eben ganz langsam nach und nach das Ganze anhebst, damit das halt eben so einfach wie möglich läuft für deinen Körper. Aber in der Realität ist es halt so, dass du froh bist, wenn das Ding vorbei ist und dann dir halt einfach mal wieder was gönnst, ein bisschen isst. Und der Körper reagiert auch extrem darauf. Also ich war ja zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als ich diese Diät dann abgebrochen habe, auch gleich nochmal eingehen können. Ich war ja tatsächlich gar nicht auf der Bühne.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
War es ja so, dass ich damals in Berlin war und dann halt eben durch die Umstände schon Probleme hatte mit der Peak Week, mit Essen, Trinken und Trainieren und habe alleine nur vom Stress. Also ich habe immer noch nach Plan gegessen, das, was ich sollte, habe nur von diesem ganzen, ja, schlechten Sachen um mich herum, weil alles nicht so lief wie geplant, habe ich schon 3, 4 Kilo zugenommen gehabt in der Woche. Natürlich nur Wasser, aber das siehst du trotzdem, gerade wenn
Klar.
kein Fett mehr da ist. Habe mir dann einen Abend, als ich mit meinem Coach beschlossen habe, okay, hier ist jetzt Schluss, einen Burger gegönnt und irgendeinen Nachtisch, hatte dann nochmal 2 Kilo mehr und am Ende hatte ich quasi, als ich von Berlin zurückkam, nach einer Woche schon wieder 10 Kilo mehr. Also ich war schon wieder fast bei 80 Kilo. Und
Okay.
hab dann aber auch, wenn du innerhalb von einer Woche 10 Kilo zunimmst, zu Hause auf dem Sofa gelegen und wahrscheinlich, ich habe auch natürlich alles gemessen, Bluthochdruck, gedacht, ich bin kurz vorm Herzinfarkt.
Okay, warst du dann in dem Moment nervös und hast gedacht, okay, jetzt läuft hier alles aus dem Ruder oder
Nee,
konnte
zum
dein
Glück
Coach
nicht.
dich da ein bisschen beruhigen?
Ja, zum einen hat mein Coach mir auch noch Ratschläge gegeben, wie wir was machen. Was tatsächlich dann aber auch nur bedingt funktioniert hat. Also ein Coach wird dir das sagen, was ich auch schon alles wusste, so von wegen, hey, ja, wir können jetzt uns wieder öfter was gönnen, aber das läuft nicht weg. Du hast die Sachen rund um die Uhr um dich herum. Das muss nicht alles an einem Tag oder jeden Tag gegessen werden. Das läuft, es steht auch nächste Woche noch da und in 2 Wochen und im Monat und sich dran zu halten ist dann halt sehr, sehr schwer. Aber Sorgen gemacht habe ich mir generell sehr wenig, weil ich zum einen ja im Vorfeld schon viele Diäten gemacht habe und auch das wieder so eine Situation war, wo ich gedacht habe, naja gut, jetzt nehme ich halt wieder zu, ist halt so, ne, bin ich halt wieder an dem Punkt, wo ich sage, ja, ging jetzt ein bisschen schnell, aber dann mache ich halt so ein paar Wochen wieder eine Diät, was dann aber eher wieder ein Problem wurde.
Würdest du rückblickend sagen, der Coach hat dich entlastet in dieser ganzen Geschichte,
Ja,
Bodybuilding?
definitiv. Also da muss ich schon sagen, war es bei mir ja auch eher ein Punkt, dass ich selbst als Trainer oder als jemand, der sich sowieso permanent mit der Thematik auseinandersetzt, mir nicht unbedingt jemanden gesucht habe aus dem Grund, dass ich was lernen wollte, sondern eher ist es mir in der Vergangenheit passiert, dass ich, weil ich da so in der Materie drin war, selbst viel zu schnell und viel zu oft Sachen geändert habe. Dass ich hier wieder eine Anpassung mache am Training oder an der Ernährung und alles immer viel zu schnell und nicht lange genug durchgezogen habe. Und in der Wettkampfdiät war es mir dann halt einfach wichtig, dass ich eine Person finde, der ich vertraue, der ich das alles in die Hand gebe, die mir dann einfach Vorgaben gibt. Und gerade wenn du halt rundherum vielleicht auch noch ein bisschen mehr um die Ohren hast als nur den Sport, dass du dann einmal pro Woche beim Check-in alles abklärst, mit der Person besprichst und dann schaust, was muss ich jetzt machen? Und mach's. Und denk gar nicht drüber nach. Ist das richtig? Ist das falsch? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Und man muss auch sagen, da sind sicherlich Coaches auch unterschiedlich, aber ich habe mit Manuel den Coach gehabt, der wirklich immer sehr, sehr gute Worte gefunden hat. Also selbst wenn ich mal vielleicht was nicht richtig umgesetzt habe, viel Stress hatte und gedacht habe, naja, die einzige Möglichkeit ist jetzt, dass er mir da ein bisschen auf die Finger haut und sagt, ja, du war scheiße, machen wir so und so anders. War immer, also für mich heute noch unglaublich, wie er die Worte gefunden hat, das zu drehen.
Dass du dich nicht schlecht gefühlt
Genau, dass
hast.
du dich nicht schlecht gefühlt hast, sondern du wusstest, okay, abhaken ist jetzt gut, das und das machen wir in Zukunft und alles wunderbar. Und das ist, glaube ich, auch was, wo man als Coach nochmal, abgesehen von der Thematik mit dem Wissen für Training und Ernährung, sehr viel lernen kann,
Das
wie man mit
Menschliche,
Menschen umgeht
genau, ja.
und wie du die abholst, weil das ist sicherlich auch nicht bei jedem gleich, wie du mit denen sprichst.
Ja, auf jeden Fall. Du hast eben schon mal kurz angesprochen, es kam nicht zu deinem Wettkampf.
Ja.
Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, warum.
Ja, genau. War eigentlich soweit schon bühnenfertig. Also es ist am Ende nicht am Gewicht oder so gescheitert, sondern beim ersten Wettkampf habe ich mich 3, 4 Tage vorher richtig schlecht gefühlt, krank. Und natürlich bist du in der Zeit etwas anfälliger. Aber eigentlich war ich immer jemand, der selten krank war und immer fit, gesund. Und das hat mich schon ziemlich aus dem Leben gehauen. Also mir ging es richtig, richtig schlecht. Und dann bist du natürlich auch hin und her gerissen, weil du denkst, der erste Wettkampf wäre in Österreich gewesen. Mittwoch sollte ich fliegen und du denkst, was mache ich? Mir geht's so schlecht. Fliege ich dahin und stehe halbtot auf der Bühne? Oder sage ich das ab und ärgere mich hinterher im Kopf, dass ich das Ganze nicht gemacht habe? Und als es mir dann halt wirklich immer schlimmer ging und das Ganze auch mehr als einen Tag oder 2 Tage gedauert hat, bin ich einen Tag vorm Abflug, also dienstags, dann einfach in ein Testzentrum gefahren. Also es war noch Corona-Zeit
Ah, okay.
und habe dann einen Corona-Test gemacht und tatsächlich war der Test positiv. Was zwar auf der einen Seite dann ärgerlich war, weil du hattest damit dann Gewissheit, okay, du darfst nicht fliegen oder bist krank, bleib zu Hause,
Kannst nicht teilnehmen.
Quarantäne. Aber auf der anderen Seite war es für mich in dem Moment halt für den Kopf perfekt, weil ich wusste, ich kann nicht dahin. Ich habe hinterher kein schlechtes Gefühl im Kopf, dass ich mich ewig ärgere, warum bist du nicht doch geflogen?
Also du hattest keinen Stress mehr,
Genau.
wusstest, okay, der Wettkampf ist für mich abgesagt.
Ja,
Und
das.
du hattest mit Sicherheit auch so ein bisschen die Gewissheit, es kommt nicht von der Diät, dass ich mich jetzt so schlecht fühle, sondern es spielt halt wirklich eine Krankheit mit ein.
Ja, richtig, richtig. Und dann war ja eigentlich noch ein Wettkampf geplant. Und der war, meine ich, 2 Wochen später. Das war der Wettkampf dann in Ungarn, in Budapest. Ja, dann ist natürlich durch Corona, durch diese Umstände nicht trainieren und ein bisschen mehr essen, damit der Körper auch regenerieren kann. Also man sollte in der Diät nicht den Fehler machen, wenn man krank ist, weiter zu diäten. Das wird nichts bringen, das ist eher kontraproduktiv. Naja, haben wir halt versucht, in diesen 2 Wochen nochmal alles so gut wie es geht zu konservieren, dass alles so bleibt. Ist natürlich ein bisschen gestiegen, war aber auch noch nicht so dramatisch. Also ich hatte nicht mehr die Form wie theoretisch beim ersten Wettkampf, aber hätte zumindest mal gerne die Erfahrung dann gemacht, beim zweiten Wettkampf auf die Bühne zu gehen, auch wenn ich weiß, das Ergebnis wäre vorher besser geworden. Aber dann habe ich schon mal die Erfahrung gesammelt und kann es irgendwann beim nächsten Wettkampf schon mal besser machen. Ja, und dann war von meiner Arbeit aus geplant, dass wir eine Woche vor meinem Wettkampf einen Videodreh in Berlin haben, wo eh jeder sagen würde, ey, 1, 2 Wochen vor so einem Wettkampf wäre gut, wenn du Urlaub machst, wenn du zur Ruhe kommst. Und ich mir dann nur gedacht, naja, okay, ich fahre da einfach mal mit. Ich nehme mir sogar extra noch eine Person mit, die einfach für mich da ist, damit ich so wenig Stress wie nur irgendwie möglich habe, weil ich wollte da auch nicht alleine hinreisen. Also geplant war, dass mein Kollege mit Kamerateam und Co. der wohnt extern nach Berlin fährt und ich von zu
Okay.
Hause aus nach Berlin und wollte halt nicht alleine anreisen, habe also einen Kollegen mitgenommen, dem ich das auch alles finanziert habe. Und dann hieß es aber, Achso, Moment, ich muss einmal zurückrudern. Ich habe das mit Berlin auch nur gemacht, weil es eigentlich so geplant war, dass ich da nur als Begleitung mitkomme. Ich war da erst ein halbes Jahr auf der Arbeit, deshalb wollte ich auch keinen Urlaub nehmen.
Ja.
Wollte die Leute dann mal kennenlernen, mit denen wir da drehen, um das alles mal mitzuerleben. Und sollte halt wirklich primär nur dabei sein, zugucken. Hätte mich also in Ruhe auf meine Sachen konzentrieren können mit Training, Essen, Trinken, so wie geplant. Ja, und dann ist aber kurzfristig der zweite Kameramann krank geworden und es hieß dann doch, jo, du
Du
musst es
musst
machen.
alles übernehmen, ja, okay.
Und so Videodrehs, glaube ich, sehen außen immer entspannter aus, als es wirklich ist. Also es sieht halt so aus, dass du irgendwann am Vormittag nach dem Frühstück direkt anfängst und dann eigentlich bis abends volles Programm hast. Dann wird irgendwo was gegessen und dann geht es mit den Leuten nochmal entspannt den Abend ausklingen lassen. Und während der Zeit kommt man halt nicht zum Essen, nicht zum Trinken und du hast auch keine Zeit für Training und
Ja.
tja, das hat dann eigentlich alles sehr, sehr versaut, gerade weil da so viele Sachen noch schiefgelaufen sind mit der Anreise, schon 4 Stunden warten am Bahnhof, weil ein Zug nicht kam und einen falschen Zug und dann in Berlin noch irgendwas mit dem Mietwagen hin und her. Also alles
Stress
wirklich
gehabt und alles drum und
alles aus dem
dran.
Ruder gelaufen, zu viel Stress, nicht essen können, nicht trinken können und ja, wie eben schon gesagt, hat das halt die Form direkt ruiniert, was man halt optisch dann schon sehr stark gesehen hat, gerade mit dieser Vorgeschichte, dass sowieso in den 2 Wochen wegen Corona nicht mehr alles so gut lief. Und das hätte natürlich dann auch noch mal extra Geld gekostet, von Berlin nach Budapest fliegen mit Begleitung dann in
Ja.
dem Fall, da noch mal alles bezahlen. Und da habe ich tatsächlich in der Zeit 2, 3 Mal am Tag immer mit meinem Coach gesprochen, was wir jetzt genau machen. Und gerade wenn wir besprochen haben, was ich versuchen kann an dem Tag zu machen, das hat nie funktioniert.
Nee.
Und dann waren wir halt wirklich am Ende so, dass wir beide gesagt haben, du, man kann das machen, dahin einfach nur, damit du weißt, wie das hinter der Bühne abläuft, damit du diesen kleinen Ablauf für die Zukunft kennst. Aber beide waren wir nicht mehr so, dass wir gesagt haben, das macht überhaupt Sinn, auf die Bühne zu gehen, optisch. Da sehen manche halt einfach im Aufbau schon besser aus. Und ja, da habe ich dann auch gesagt, nee, macht für mich jetzt hier tatsächlich dann keinen Sinn mehr, weil ich dann am Ende auch froh war, nachdem ich schon so viel für alles bezahlt habe, zumindest die 300, 400 € nochmal zu sparen und das Thema abzuhaken und da einen Schlussstrich zu ziehen und das Ganze halt in Zukunft nochmal neu anzugehen.
Okay, was würdest du sagen, wie viel Geld hat dich dieser Bodybuilding-Wettkampf mit allem drum und dran gekostet?
Kommt jetzt drauf an, ob man so einen Coach auch mitrechnet, aber ja,
Auf
eigentlich
jeden
schon.
Fall, ja.
Würde ich jetzt gleich noch vielleicht trotzdem mal extra rechnen, aber ja, so alles im allem bestimmt 3.000, 4.000 €. Das ist
Ist
schon ein
schon
teures Hobby.
sehr teuer, ja. Vor allem gibt es ja auch viele, die gar nicht das Startkapital dafür hätten.
Ja, richtig. Man kann sicherlich an dem einen oder anderen Enden was sparen. Coach ist natürlich auch immer optional, wobei ich sage, sich alleine vorzubereiten ist sehr schwer. Du brauchst das nötige Wissen und vor allem am Ende, in dieser Phase, kurz vorm Wettkampf, die letzten Wochen, da wird das von den Gedanken halt auch schwer. Du bist einfach nur noch schmal, du bist nervlich sowieso ein bisschen gereizt und am Ende, und ich kenne viele, die da dann einfach, wenn sie keinen Coach haben, falsche Entscheidungen treffen. Zu früh irgendwelche Anpassungen machen, meistens sogar eher zu wenig und dann Probleme haben, dass es nicht mehr weiter runtergeht. Und ich würde schon sagen, einen Coach sollte man sich nehmen. So, das natürlich mit monatlichen Kosten von, sagen wir mal, zwischen 150 und 400 € je nach Coach über 2 Jahre hinweg. Oder selbst wenn du sagst, du machst es nur für die Diät ein Dreivierteljahr, ist schon mal eine Stange Geld.
Ja.
Sind schon mal gut 1.000, 2.000 €. Und dann kosten die Wettkämpfe selbst natürlich auch noch Geld. Du musst eine Startgebühr bezahlen, du musst diesen Tanning-Service, also dass du deine Farbe
Farbe, ja.
bekommst, musst du bezahlen. Dann, was ich auch definitiv sinnvoll finde, Fotos, damit du von der Erfahrung auch schöne Bilder hast, musst du bezahlen. Ja, was gibt es noch für Kosten? Die Mitgliedschaft im Verband kostet Geld. Und da ist es natürlich auch nicht so, dass es ein Verband ist, sondern es gefühlt jeder Verband einzeln. Also Deutschland GmbF brauchst du eine Jahresmitgliedschaft. Österreich ANBF war eine Mitgliedschaft. Budapest war eine Mitgliedschaft. Alles kostet extra Geld.
Okay.
Und natürlich, klar. Anreisen dahin, Hotel, ja, dann natürlich da der Sonderfall für Berlin, wobei ich so oder so, egal wo ich das gemacht hätte, gerne eine Person oder zwei mitgenommen hätte. ist in der Regel auch so, dass du denen alles bezahlst. Also wenn ich sage, hey, kannst du mit zu meinem Wettkampf kommen, dann möchte ich nicht, dass die Person dafür Geld auf den Tisch legt, sondern dann zahle ich halt für die Person auch noch die Flüge, die Unterkunft, das Essen. Das ist dann alles sehr, sehr teuer. Also alleine ein Wettkampf kostet bestimmt 500, 600 Euro, ein Wettkampf, um da zu starten.
Okay.
Wenn du in zwei, drei Klassen startest, auch nochmal pro Klasse ein bisschen mehr.
Und dann halt zusätzlich noch der Coach.
Und der Coach, genau.
Wo würdest du sagen, wo landet man bei so einem Coaching preislich?
Wie gesagt, rein für die Diät 1000 bis 2000 Euro, wenn man es wirklich auf eine.
Ah, okay, das war schon dann auf den Coach
Ja,
bezogen.
ja.
Ah, okay. Nicht
Ja.
schlecht.
Da muss man halt sagen, wenn man einen Coach hat, der das Ganze Vollzeit betreibt und viele Bühnenathleten coacht, dann sind die meisten so, dass sie für diese Wettkampfbetreuung, weil die meisten Coaches ja auch vor Ort präsent sind,
Ja.
da nichts extra verlangen. Also mein Coach wäre bei jedem Wettkampf dabei gewesen und das alles auf seine Kosten. Der wäre selbst dahin gefahren, geflogen mit Hotel und Co. Das ist schon sehr fair. Das macht bestimmt auch nicht jeder Coach.
Wir beide wären ja jetzt mit Sicherheit in der Lage, uns selber zu coachen für so einen Wettkampf.
Ja.
Würdest du sagen, das macht Sinn, oder würdest du dir auch mit deinem jetzigen Wissensstand nochmal einen externen Coach holen?
Ja und nein. Also tatsächlich, da wir das beide ja jetzt zusammen machen, würde ich schon sagen, wir können das gegenseitig machen. Ich habe da so viel Vertrauen in dich, dass ich weiß, du kannst da die Parameter auch überwachen. Und wichtig ist halt dann nur, dass man wirklich dieses freundschaftliche oder kollegiale ausblendet und wirklich wie ganz normal im Coaching, für das man auch Geld bezahlt, knallhart ist. Also mein, wenn wir jetzt bei uns an die letzten Wochen denken, wo wir ja uns ja sowieso schon gegenseitig coachen und Verständnis haben, wenn mal kein Check-in kommt oder zwei, drei Wochen vielleicht ein bisschen weniger erfasst wird, da würde halt in der Vorbereitung ein Coach was sagen und sagen, ey, du, okay, da kam jetzt mal eine Woche nichts, aber wir müssen da dranbleiben. So, das muss halt dann stattfinden, aber ansonsten käme man damit schon klar. Also einen externen Coach nehmen für eine Bühnenvorbereitung, was Expertise angeht, glaube ich tatsächlich nicht. Was ich vielleicht noch machen würde, ist, dass man für die Sachen, die mir jetzt fehlen, wo ich also noch wenig Erfahrung habe, wie zum Beispiel eine Peak Week, also die Woche vorm Wettkampf,
Ja.
mir bei erfahrenen Coaches, die
Paar Tipps
Bühnenathleten
holen.
coachen, einfach da ein bisschen die Tipps hole. Und das Ganze ist natürlich auch einfacher, als man sich das vorstellt. Also man tauscht sich untereinander in der Szene ja auch aus. Man kann sich ja mit dem einen oder anderen einfach schreiben und sprechen. Oder eben geht man gerade da als Coach auch nicht hin und bucht sich immer bei anderen ein Coaching, sondern man macht halt eben auch einfach mal für einen Betrag X ein Call mit jemandem und spricht einfach mal eine Stunde drüber. Das ist tatsächlich was, was viele aus unserer Szene, aus dem Online-Coaching machen. Entweder lassen sie sich noch von einer anderen Person selbst coachen, oder aber sie tauschen sich halt regelmäßig mit
Mit
anderen
anderen Coaches.
Coaches aus. Also gerade wenn es irgendwo um Themen geht, in denen man vielleicht jetzt noch nicht so die Ahnung hat, gerade wenn es jetzt vielleicht um Themen wie Hormone geht.
Ja. Wenn du die ganzen Erfahrungen, die du da gesammelt hast, jetzt nochmal rückblickend betrachtest, würdest du sagen, du hättest nochmal Interesse, da durchzugehen und nochmal versuchen, einen Wettkampf zu starten?
Tatsächlich ja. Also direkt nach dem Wettkampf hätte ich sicherlich was anderes geantwortet,
Kann ich mir vorstellen, ja.
weil da aber auch die Umstände anders waren. Also vielleicht auch da, um ein bisschen auszuholen. Das kommt ja jetzt auch noch mit Berlin und Co. dazu. Nicht nur, dass alles ein bisschen schief ging, sondern ich bin auch oder wäre theoretisch oder bin auch dann, als ich zurück war, direkt umgezogen mit meiner Freundin zusammen, die da im 7., 8. Monat schwanger war.
Okay, nochmal
Also es waren schon
erschwerend,
alles sehr besondere
ja.
Umstände. Und das heißt, ja, so kurz nachdem dann das Thema abgeschlossen war, waren wir in einer neuen Wohnung. Da musste natürlich noch alles eingerichtet werden. Dann kam das erste Kind dazu, was sicherlich in der Anfangszeit für diejenigen, die selbst Kinder haben, wenn es kennen, sehr anstrengend sein kann. Also gerade wenn man zu Hause noch mal ein bisschen unterstützen möchte. muss man oder sollte man etwas Zeit zu Hause verbringen, dann kann man nicht mehr rund um die Uhr arbeiten und ins Training gehen, sondern man muss halt vielleicht auch mal öfter zu Hause sein oder sollte es zumindest, sodass ich dann, ich glaube, Anfang des Jahres wirklich nur zwei, dreimal pro Woche trainieren ging, 30, 40 Minuten und das teilweise schon alles sehr, sehr eng war und ich vielleicht auch mal ein Training abgebrochen habe, wo ich dann wirklich gedacht habe, boah, ich kann mir das gar nicht mehr erlauben, jemals so viel Zeit aufzuwenden wie in der Vorbereitung, weil das
Ja.
hat sehr viel Zeit gekostet. Haben wir jetzt zum Beispiel noch nicht drüber gesprochen, aber so das Ende kurz vorm Wettkampf sah so aus, dass ich aufgestanden bin, habe eine Stunde Cardio gemacht, habe mich fertig gemacht, war meine ja, 8 bis 10 Stunden arbeiten, habe mich dann mal um Schritte gekümmert, weil ich halt eben im Bürojob teilweise dann nur 1500 Schritte geschafft habe
Ja.
und Ziel waren bei mir immer 10.000 Schritte am Tag, was schon relativ wenig ist. Also ich kenne viele, die arbeiten damit 15.000, 20.000 Schritten, aber muss halt eben auch in den Alltag passen. Wenn du auf der Arbeit keine Bewegung hast, dann
Wird es schwierig,
wird das
abends
schon
nochmal
schwierig.
20.000 Schritte.
Ja, dann bin ich also ein bisschen spazieren gegangen nach der Arbeit. Natürlich immer irgendwo zwischendrin Essen vorbereitet und gegessen. War trainieren, hab gegessen und war dann meistens abends noch bis 22, 23 Uhr unterwegs, spazieren. Kannte am Ende jedes Haustier im Ort beim Namen, hab jede Straße 5-mal am Tag gesehen in einem kleinen Dorf. Und ja, das ging also von 7 bis 22 Uhr nur um Arbeit und Training. Von Montag bis Sonntag.
Ja, also würdest du auch eher sagen, Bodybuilding und Familienleben ist schwer zu vereinbaren?
Ist sehr schwer, ja. Man kann sicherlich einen Weg finden. Ich meine, gerade wenn man sehr lange mit einem Partner, einer Partnerin zusammen ist, findet man Möglichkeiten und kann sich sicherlich gut ergänzen. Aber man muss sich definitiv drauf anpassen. Also ich meine, meine Freundin kennt es nicht anders. Sie war bei mir quasi von Anfang an dabei. Da war ich noch recht jung im Training und hat alle Phasen miterlebt. Und auch das hat dann mit dem Zusammenziehen nicht viel verändert. Aber man muss auch sagen, wir, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd klingt, essen relativ unterschiedlich. Also wir stehen zwar gerne gemeinsam in der Küche und bereiten unser Essen zu, aber oftmals essen wir einfach unterschiedliche Sachen. Da
Okay.
sind vielleicht mal Komponenten gleich, so dasselbe Stück Fleisch oder dasselbe Gemüse, aber es ist auch oft so, dass wir einfach zwei verschiedene Sachen essen. Und damit haben wir halt gar kein Problem. Aber ich
Ja.
kann mir vorstellen, dass das bei vielen ein
Schwierig wird.
Problem ist
Ja.
oder vielleicht auch, ich meine, das kann bei mir noch kommen in der Zukunft mit Familie, wenn man dann natürlich auch zusammen essen möchte mit Kindern, muss man sehen.
Muss der Papa mal zurückstecken.
Ja. Ja, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass ich das jetzt nach 1,5 Jahren alles eingelebt habe, ich mir also auch wieder sehr viel mehr Zeit fürs Training nehmen kann und trotzdem ja sehr viel mache. Und wird definitiv gerne vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr das Thema dann nochmal angehen. Aber eine Sache habe ich definitiv daraus gelernt, man muss sich die Zeit dafür nehmen. Also ich sage nicht, dass ich alles wieder streichen würde, was ich tatsächlich damals so gemacht habe. Ich habe eben ja gesagt, 7 bis 22 Uhr war nur Bodybuilding. Heißt, ich habe sehr, sehr wenig mit Freunden gemacht. Ich habe damals tatsächlich auch angefangen mit meinem ersten Gewerbe, so für diese ganzen Mediengeschichten,
Ja.
Videos und Grafiken und habe dann, sobald es ein bisschen ernster wurde, nach 2, 3 Monaten Diät, alles gecancelt und gesagt, nee, ich mache nichts mehr, geht nicht, kriege ich nicht unter einen Hut. Das würde ich definitiv auch schauen, wie ich das in Zukunft mache. Also ich würde gucken, dass ich gerade vor dem Wettkampf viel Freizeit habe und da muss man dann Prioritäten setzen. Also es klappt nicht, einen Job zu haben, wo man 40 bis 60 Stunden die Woche arbeitet, nebenbei noch irgendwo das eigene Unternehmen versucht aufzubauen, Familienleben hat und dann noch x Stunden Bodybuilding betreibt.
Aber umso erstaunlicher finde ich, dass du es bis zu diesem Punkt überhaupt geschafft hast, weil da kam ja dann wirklich schon einiges zusammen bei dir,
Ja,
ne?
das stimmt.
Was halt auch wirklich kontraproduktiv für deinen Wettkampf war.
Ja, definitiv.
Durch den Stress wahrscheinlich doch dementsprechend schlechter Schlaf oder hast du damit keine Probleme gehabt?
Gott sei Dank sehr wenig. Ich glaube, ich hatte 2, 3 Nächte, wo ich wirklich wach geworden bin und nachts da gelegen habe und dachte, boah, ich habe so einen Hunger. Ich bin
Okay.
so froh, wenn ich aufwache und frühstücken kann.
Ja.
Aber es waren wirklich nur 2, 3. Also ich kenne viele, die haben die letzten Wochen permanent Probleme damit.
Hast du noch irgendwas, was du gerne besprechen willst?
Nee. Ich denke, wir haben das meiste gesagt. Wir haben erzählt, was so eine Vorbereitung kostet, wie viel sie im Alltag einnimmt, was es vielleicht für Auswirkungen hat mit Freunden, Familie. Ja, sonst fällt mir ein. Willst du noch irgendwas wissen?
Ich bin soweit aufgeklärt.
Wann steht bei dir der erste Wettkampf an?
Oh je, oh je. Gute Frage. Ich glaube tatsächlich wäre momentan ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Aber heißt nicht, dass das komplett von der Agenda gestrichen ist.
Also,
Also
du kannst es dir schon irgendwann vorstellen.
ich denke ja. Tatsächlich, je mehr ich mich da auch mit diesem Thema beschäftige, desto interessanter wird das Ganze auch für mich. Ja.
Ups.
Ich denke auch, dass so ein komplettes Coaching für eine Wettkampfdiät einen nochmal vom Wissensstand auf ein anderes Level bringt. Also ich gehe davon aus, dass du auch damals noch sehr viel dazugelernt hast. Und das sind halt so die Sachen, die mich daran am meisten reizen. Es ist nicht mal unbedingt dieses Thema, okay, ich will mich jetzt auf der Bühne präsentieren, sondern für mich geht es halt wirklich eher darum, dass ich das, was ich halt in meinem Coaching vermittle, auch irgendwie ein Stück weit selber gelebt habe und vielleicht nochmal ein paar neue Informationen oder neues Wissen dazugewinne.
Ja,
Das.
sowas, so ähnlich war es bei mir ja auch. Also ich meine, das war ja sowieso eine Entwicklung. Ich habe ja mit dem Sport aus ganz anderen Beweggründen angefangen und habe damals auch gedacht, ich kann mir nie vorstellen, irgendwelche eingeölten Männer auf
Ja.
der Bühne zu sehen oder das selbst zu machen. Das hat sich halt irgendwann so ein bisschen gedreht, aber nicht, dass ich das irgendwo, ja, wie ein Teamsportartspiel faszinierend finde, sondern eher aus dem Aspekt, dass du, je mehr du da kennenlernst und auch selbst ausprobierst und machst, verstehst,
Ja.
wie krass das eigentlich ist, was die alles leisten, um so auszusehen, um das zu erreichen, wie diszipliniert man da eigentlich sein muss. Und ja, gelernt habe ich vor allem, was Training angeht, da nochmal, wie wichtig es ist, intensiv zu trainieren und vor allem dann auch da im Training. Wenn man wirklich nichts mehr spürt, wenn du kein Muskelgefühl mehr hast, gar keinen Pump mehr reinbekommst, trotzdem noch auf die Zähne zu beißen und durchzuhalten, was am Ende als Natural-Bodybuilder den Unterschied macht, ob du Muskeln behältst oder halt eben nicht. Das wird sehr, sehr schwer am Ende. Ja, und deinen Körper halt wirklich so kennenzulernen. Weil ich kenne viele, die ich die letzten Jahre betreut habe, sobald es mal ein bisschen weniger wird von den Kohlenhydraten, und das ist noch weit entfernt von so einer Diät, dann kriegen die ihre Probleme, dann wissen die, oh, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ich komme damit nicht klar. Und um bei mir nochmal so ein Beispiel zu bringen, da sitzt du irgendwann da und hast als Vorgabe vorher 70 Gramm Kohlenhydrate gehabt und kriegst auf einmal 50. Dann ist aber kein Rumheulen, dass ich mit meinem Coach sage, wie soll ich das machen, sondern dann hast du so dein Schema von Mahlzeiten, die du in der Regel isst und guckst halt, wie du die anpasst, dass es funktioniert. Und wenn dann aber auch mal ein Fortschritt dabei war, dass das Gewicht, das kann manchmal ein bisschen stagnieren und dann kommt so ein Drop und es kam mehrere Tage und das Gewicht ging schnell runter und dann kriegst du morgens die Nachricht, okay, die nächsten 2 Tage gibt es 100 Gramm Kohlenhydrate. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wie man sich freut, Kohlenhydrate zu essen. Also dann bin ich tatsächlich in der Mittagspause zum Edeka gegangen, habe mir Reiswaffeln geholt und das war einer der schönsten Tage in der Wettkampfvorbereitung.
Ja, ich glaube halt tatsächlich, wenn man dann wirklich mal an diesem Limit trainiert, ne, also man ist ja quasi permanent unter Strom, man trainiert dauerhaft am Leistungslimit, dass man auch erst dann richtig merkt, was so Schwankungen bzw. Anpassungen in der Ernährung alles bewirken können. Also ich denke, erst dann merkst du so diese letzten 1-2%, oder?
Ja, sowieso. Je niedriger du damit deinen ganzen Vorgaben bist, aber vor allem sind es die Kohlenhydrate, wo du am
Ja.
meisten Auswirkungen hast. Je weniger du da zur Verfügung hast, desto mehr spürst du halt, wie der Körper darauf reagiert. Und kannst halt da dann auch lernen, wie du die am besten einsetzt, wovon du generell profitierst. Also nicht nur in so einer Extremsituation oder einer Diät, sondern es macht ja auch sonst im Alltag Sinn. Ich meine, ein bisschen ausschweifen jetzt vom Thema, aber wie viele Leute kennst du, die mittags nach ihrem Mittagessen ein Tief haben und nicht wissen, woher das kommt? Und wahrscheinlich haben sie vorher um 12 Uhr eine Portion Pasta gegessen.
Ja.
Ja, einfach zu erklären. Also so das Thema Insulin und Blutzucker ist sehr, sehr interessant. Und auch da sind halt Lebensmittel unterschiedlich, aber auch von Person zu Person hat das unterschiedliche Auswirkungen.
Okay. Dann würde ich sagen, ich habe das Intro gemacht. Du machst das
Mache ich das Outro?
Outro.
Ja. Dann hoffe ich, dass euch das Thema Natural Bodybuilding mit den Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, gefallen hat. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt ihr uns gerne auf Instagram auf onestepfurther.training.
Ja, ja
hoffentlich richtig. Und ansonsten werden wir mit Sicherheit in Zukunft noch etwas über das Thema Bodybuilding hören, wenn wir vielleicht auch mal den einen oder anderen Gast im Podcast haben, der jetzt gerade auf Diät ist oder auch mehr Erfahrung hat im Bereich Bodybuilding.
Darauf kann man sich auf jeden Fall schon mal freuen und gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann.
Bis dann.